Archäologisches Material ist nicht stumm. Es spricht seine ganz eigene Sprache.
Hallo und herzlich willkommen zu Artefakte erzählen, unserem Archäologie-Podcast. Ich bin die Susanne, ich bin die Archäologin.
Und ich bin die Natascha und ich nicht, aber ich stelle dir heute ein paar Fragen.
You are welcome.
Zu einem Film, den wir uns vorhin angeschaut haben.
Ja, das heißt, das ist ganz frisch eigentlich.
Ganz frisch. Hat er dir gut gefallen?
Er hat mir super gefallen.
Cool.
Und das heißt was? Wo ich immer sehr kritisch bin bei Filmen, du weißt, ich sage nur Gladiator.
Du willst immer noch nicht Gladiator mit mir schauen.
Nein, ich will ihn schon schauen. Du willst ihn nicht schauen, weil du dich von meiner Kritik fürchtest.
Nein, ich will ihn mit dir nicht schauen. Sonst machst du es mir hin. Das mag ich nicht.
Naja.
Die letzte Folge war auch lustig, übrigens.
Die Musen.
Und wir hatten ein bisschen ein Feedback von ein paar Leuten.
Mhm.
Du hast dir ein bisschen was ausgesucht.
Ja.
Wen möchtest du uns dann erzählen, was haben die Leute gesagt?
Also einerseits danke an die Katharina für dieses wunderschöne Gedicht, das sie uns auf Facebook gepostet hat, inspiriert von den Musen sozusagen.
Ja.
Und auch danke an die Martina, eine neue Hörerin aus Deutschland, die uns eine sehr nette Nachricht auf unserer Blogseite hinterlassen hat und gemeint hat, sie hat eigentlich mit Archäologie so gar nichts am Hut, aber dann hat sie unseren Podcast gefunden und findet den toll. Ja. Weil es nicht nur Archäologie ist, sondern auch immer Bezüge zur Jetztzeit gibt. Ja, das ist eigentlich das Wichtige, weil...
Das ist das Ziel, ja.
Weil Archäologie schwebt ja nicht im luftleeren Raum.
Das wäre irgendwie fad, wenn man es nur in der Vergangenheit lassen würde. Hat ja auch was mit dem Jetzt zu tun.
Genau, deshalb ist es super, dass archäologische Sachen auch verfilmt werden.
Apropos, genau. Hey. Ja, ist das schon der Schwenker?
Ich glaube, das ist schon der Schwenker.
Wir haben uns gerade The Dig angeschaut. Auf Netflix.
Ja.
Ganz frisch heraus, jetzt vor kurzem rauskommen.
Vor einer Woche.
Circa. Und er spielt mit die Carey Mulligan und der Ralph Fiennes. Oder wie du sagst, der bessere Fiennes, Bruder.
Ja.
Nein, der Talentierte.
Der Talentierte.
Und es geht um ein sehr cooles Ereignis. Und zwar spielt in den 30ern, 1939. Kurz vorm Zweiten Weltkrieg eben, für die Engländer. Und es geht um den Herrn Basil Brown. Wie er sagt, er ist kein Archäologe, sondern er ist Ausgräber.
I'm an Excavator.
Und um die Edith Pretty. Und die Edith Pretty ist quasi eine reiche Lady mit einem großen Grundstück. Und sie beauftragt den Basil Brown, der sowas ausgraben soll, weil das tut er auf ihrem Anwesen, und er findet auch was Spannendes, wo sie zuerst denken, sind es Wikinger oder sind es keine Wikinger.
Ja, weil Schiff muss Wikinger sein.
Genau, er findet ein Schiff und stellt fest, na, das ist noch viel älter als ein Wikinger-Schiff. Und dann entwickelt sich die Geschichte, es gibt ein bisschen Drama, es gibt da coole Liebesgeschichten. Und der Zweite Weltkrieg wird sehr viel betont. Man weiß, es passiert gerade was. Man kommt dem gar nicht.
Und fliegen wieder unmotiviert Flieger durchs Bild.
Die ganze Zeit. Ich glaube, 6-mal habe ich es gezählt, 7-mal.
Ja. Ja.
Wir haben es verstanden.
Ja.
Und eben, die Carey Mulligan wird durch die Zeit begleitet, wie sie immer kränker wird. Sie hat auch einen Sohn, der immer mitmacht dabei, und viele andere Charaktere, unter anderem die Lily James, die in den ersten 2 Szenen, wo sie vorkommt als Archäologin, kurze Rockerl anhat und im Schlamm herumwartet. Das fand ich jetzt nicht so überzeugend.
Das stimmt, aber es wird ja erklärt, weil wir kommen ja frisch aus dem Honeymoon, da habe ich nichts anderes mitgehabt.
Bei der zweiten Szene hat sie das auch angehabt, das gibt's nicht.
Ja.
Das ist nicht sehr praktisch.
Ja, vielleicht war das gerade von Samstag auf Sonntag und da haben keine Geschäfte offen gehabt in diesem super riesen Ort, wo sie graben.
In Sutton Hoo.
In Sutton Hoo, genau.
Ja, genau. Das ist der Film. So. Du fandest ihn gut?
Ich fand ihn gut.
Ich fand ihn auch gut.
Er hat das nötige Gespür gehabt für, wie Archäologen wirklich arbeiten, wie Ausgräber wirklich arbeiten. Ausgräber. Dieser Unterschied wird einem ja sehr plakativ unter die Nase gerieben.
Ja. Yeah.
Und der Film basiert ja auf einem Buch von 2007, genau, das John Preston rausgegeben hat. Und John Preston hat in seinem Buch im Vorwort gesagt, nein, also das, was seine Ereignisse sind nicht vollständig korrekt. Er hat sehr viel umgeschaufelt.
Umgeschaufelt.
Und damit es ein bisschen mehr in die Dramaturgie reinpasst, aber er, so wie es er halt sieht. Mm. Und das Lustige ist, dass John Preston der Neffe des Charakters ist, den Lily James im Film spielt, nämlich von Peggy Piggott, von dieser Archäologin. Nur er hat bis 2004 nicht gewusst, dass sie dort bei den Ausgrabungen war, weshalb er sie nicht befragen konnte, weil sie schon vorher gestorben ist. Das heißt, die Ereignisse, die er schildert, sind wirklich rein fiktiv, vor allem was das Ehepaar Piggott angeht.
Ja, aber er sagt, er betont das im Buch ja auch, das ist alles rein erfunden und das habe ich so.
Das ist die Sicht, wie er drauf hat, damit das, und er bringt es in einen guten Erzählfluss. Und es ist schon sehr viel Drama drin, also wie, Spoilerwarnung, große Spoilerwarnung.
Ach so, ja, die habe ich vergessen, Entschuldigung, natürlich. Hätte ich vorher sagen sollen, bevor ich die Geschichte erzählt habe, aber Spoiler.
Die Ausgrabung von Sutton Hoo kennt man so einigermaßen, aber so die Details, die halt im Film drin sind, zum Beispiel die Szene habe ich ein bisschen komisch gefunden, wo der Basil Brown extra vorher noch zu Edith Pretty sagt, ja, wir müssen das Gelände abstützen, weil das bricht jetzt dann ein, und dann geht er rein und haut einmal mit dem Spaten rein und wird verschüttet. Das war dumm, würde ich sagen. Vor allem, es kann wirklich passieren, und es ist zwei Kollegen von mir in Salzburg passiert und eine ist leider gestorben davon.
Wirklich?
Ja.
Uff.
Das war eher heftig zu Beginn der 2000er Jahre.
Schon, ja.
Also das muss kann sehr, sehr schnell passieren, weil das Erdreich hat einen extremen Druck und eine extreme Kraft und das sind gleich mal mehrere Tonnen, die auf deinem Brustkorb dann liegen.
Natürlich, ja. Uff, ja, das ist, glaube ich, nicht undramatisch. Da wollte ich fragen, Sie haben ja in diesem Hügel gegraben. Da gab es ein paar Hügele, drei haben sie, das so Haupthügele und das eine große. Und da hat er so hineingegraben.
Er hat einen Schnitt so durchgelegt.
Wedge, ist das, was man tut, dem Fall?
Das ist, was man tut, damit man schauen kann, okay, wir legen jetzt in der Hauptrichtung, er hat das vom East to West immer so schön gesagt, hat er einen Schnitt durchgelegt, um zu schauen, dass er genau in der Mitte durchkommt. Und das Lustige ist, er erklärt ja am Anfang, also die Mrs. Pretty will ja einen anderen Hügel graben, als den er graben
will. Genau, den großen will sie haben, spürt was.
Sie spürt,
dass das der richtige Haufen ist.
Was er in Wirklichkeit dann ist, aber er geht rauf und sagt, ah, nein, das ist doch verdichtet, das Erdreich, nein, da waren Raubgräber drin, das ist flach, nein, das machen wir nicht. Also für heißt, wie, da war wer drinnen, da ist nichts mehr drin.
Okay.
Und es stimmt ja, es waren Raubgräber in dem großen Hügel, das ist Mount 1 drinnen, aber die haben so ein paar Zentimeter über der Grabkammer aufgehört.
Ah, no, und bitte.
Es ist für uns, für Archäologen oder Ausgräber, ist es super.
Ist super, ja.
Für die Raubgräber damals im wahrscheinlich 16. und 17. Jahrhundert ist ja nicht so gelaufen.
Ja, so kurz davor.
So kurz davor, blöd. Ja. Das ist wirklich blöd. Aber passiert einfach. Weil wir von den Hügeln geredet haben, sie haben im Film und im Buch auch schon die Ereignisse von 2 Jahren in ein Jahr zusammengesteckt.
Okay.
Also die Grabungen in Wirklichkeit beginnen bereits 1938. Da wird Basil Brown kontaktiert. Er arbeitet zu diesem Zeitpunkt nämlich schon für das Ipswich Museum. Das kommt da im Film vor. Und er ist ja kein ausgebildeter Archäologe, sondern er ist Ausgräber. Er ist auf einer Farm aufgewachsen, er hat mit 12 die Schule abgebrochen, hat dann erst später als Erwachsener Ausbildung nachgemacht, indem er sie für Fernkurse gemacht hat. Und er ist eigentlich als Ausgräber und als Astronom bekannt in England.
Hat er erwähnt, dass er ein Buch über Astronomie geschrieben
hat? Und zwar ein Astronomie-Atlas hat er geschrieben sogar.
Ach so, okay.
Der zum Teil noch in Verwendung war, sehr lang.
Ah.
Und wie Edith Pretty, die sich das Haus gekauft hat, mit diesem Ipswich Museum in Kontakt getreten ist, haben die ihr nämlich den Basil Brown als Ausgräber empfohlen. Und das ist Guy Maynard, der auch im Film ganz kurz vorkommt. Der empfiehlt, mit dem haben sie eigentlich in Wirklichkeit sehr viel Kontakt.
Ach, und
es ist eigentlich ein gutes Auskommen am Ipswich Museum.
Okay, das ist nicht so wie im Film.
Nein.
Okay.
Und weil Sutton Hoo am Anfang ganz kurz erwähnt wird, so mit der Einblendung, und dann erwähnt es nur irgendwann nochmal kurz, kommt der Name nochmal kurz vor.
Das stimmt, der Name kommt nicht viel vor.
Der Name kommt nicht viel vor, aber erstens, jeder in Großbritannien kennt die Ausgrabung, weil es die bekannteste Ausgrabung wirklich auf britischem Boden ist.
Ach so, okay.
Und sie wird eigentlich vom Stellenwert her gesehen mit der Tutanchamun-Ausgrabung. Deshalb das ist das Zitat im Film mit dem Howard Carter so nett.
Ach, deshalb, die Überschneidung ist cool.
Die Überschneidung, weil Mrs. Pretty sagt, sie hat das gerade gelesen und so weiter.
Ja.
Der Name Sutton Hoo selbst ist eine altenglische Bezeichnung aus Sut, South, und Tun, Farm. Also es ist die südliche Farm praktisch.
Das Hügel auf der südlichen Farm.
Genau, und weil das Ho kommt vom Hügel, was mit dem Alt, oder mit dem deutschen Wort für Höhe hoch zusammenhängt.
Hoch, ja.
Also man hat immer wieder diese Hügel schon gesehen gehabt, natürlich. Es sind ja insgesamt 18 Stück auf dem Grundstück.
Mhm.
Und die erste Verzeichnung von der Karten ist 1601. Also man kennt die wirklich schon lange.
Mhm. Mhm. Und keiner hat sich gedacht, ich schaufel da mal rein.
Naja, sie haben es ja dann eh gemacht. Eben diese Raubgräbe im 17. Jahrhundert und dann nicht mehr.
Ja, genau. Okay.
Aber wie sie es dann ausgraben haben, das war dann schon, ja.
Mhm.
Eben 38 haben sie drei andere Hügel ausgraben. Basil Brown, und er hat dann schon diese Schiffsnieten gefunden. Und mit einer dieser Schiffsnieten ist er zum Ipswich Museum gefahren und hat zum Gay Man gesagt, du, schau dir das einmal an, das sind die, die ähnlich sind wie bei dieser Ausgrabung vom Snape Shipside. Und da hast du dann gelacht.
Ja, weil der Schauspieler vom Lord Voldemort plötzlich Snape sagt. Das fand ich einfach so lustig.
Es ist
so ein lustiger Zufall.
Es ist verständlich.
Ich habe nicht gehört, was er sagt in der Szene. Ich habe nur das gehört und habe sofort mein persönliches Vietnam gehabt.
Mm. Dieser Snape Anglo-Saxon Cemetery, der ist auch in der Nähe, der ist auch in Suffolk.
Okay.
Wo man auch
und das ein war Schiff vergleichbar. Hat.
Das ist vergleichbar und das heißt, das ist ja zeitlich vergleichbar.
Okay.
Das waren diese drei Hügel 38, das waren nur so ein paar Wochen im Juni und August.
Mhm.
Und 39 sind dann die Hauptgrabungen losgegangen und zwar von Mai bis Ende August.
Okay, das war dann mit dem großen Team sozusagen.
Das war das er hat noch klein angefangen.
Ja.
Und dann erst, wie der Schiffsumriss groß geworden ist, dann ist die Geschichte gekommen, dass dieser Charles Phillips von der University of Cambridge kommt, der ja im Film von Ken Stott sehr unsympathisch dargestellt wird.
Aber sowas von wie, ja, also er hat all die Klischees, es erfüllt all die Klischees der unsympathischen Charaktere.
Ja.
Und es ist manchmal ein bisschen problematisch, weil es sind meistens die festeren Leute, die dann eher die... es ist ein bisschen problematisch.
Es ist problematisch und vor allem der Charakter ist... Charles Phillips ist dann mit 30 eigentlich.
Ja. Yeah.
Und im Film ist er so, was nicht, Ende 50, Anfang 60 ungefähr, von der Charakterisierung von Ken Stott her.
Siehst, da haben sie ihn umgedreht und die Hauptcharaktere wurden ja
jünger gemacht.
Jünger,
also
dargestellt.
Die Edith Pretty, also die Carey Mulligan, ist jetzt Mitte 30 und ihr Charakter ist Mitte 50. Lily James passt ungefähr so ein bisschen vom Alter her.
Okay.
Nur ihr Mann ist ja eigentlich im Film auch um 20 Jahre älter, was ja dann das Problem für diesen Zwist und so weiter ist. Nein, aber die sind eigentlich gleichaltrig und sie sind zwar dann geschieden worden, aber erst ungefähr 20 Jahre später.
Okay.
Also es mischt sich die Cambridge University mit dem Charles Phillips ein, es kommt auch das British Museum dazu, es kommt dieses Ministry of Work dazu. Aber das ist alles im Einvernehmen, dass das passiert. Das wird nicht so von oben auf oktroyiert. Und der Basil Brown darf zwar wirklich nicht mehr weiter in der Grabkammer graben, wie es drinnen ist, aber es wird anerkannt, was für gute Arbeit er geleistet hat und er darf weiter dort arbeiten.
Cool, ja. Okay.
Und
also nicht so wie am Ende des Films so dargestellt wird. Er wurde nie erwähnt für seine Arbeit und hin und her.
Nein, also es ist schon verstärkt in den letzten Jahren aufgetaucht, dass man ihn erwähnt, in allen möglichen, auch auf den Homepages vom National Trust, weil das Gebiet gehört ja heute dem National Trust, wird seine positive Rolle hervorgestrichen.
Ja. Man kann auch dort campen, habe ich gesehen.
Ja.
Das wäre ein toller Ausflug, wenn man mal wieder darf.
Wenn man wieder mal nach England darf. Ich glaube, das könnte noch dauern.
Ich glaube auch.
Aber es ist sehr viel natürlich auch ein bisschen verkürzt, ein bisschen dramatischer gemacht.
Mhm.
Aber an dem Grundding, dass sie ein großartiges Schiff, ein großartiges Grab von einer wichtigen Persönlichkeit ausgraben haben, dass die Peggy Piggott wirklich die erste ist, die ein Goldobjekt findet.
Okay, ja.
Und das muss man vielleicht noch dazu sagen, Die Peggy Piggott ist eine der ersten Frauen, die überhaupt Archäologie in Cambridge studieren durften.
Schau.
Und hat ihren Abschluss 1934 gemacht.
Ah,
das heißt eigentlich 5 Jahre vorher.
Yeah.
Und war schon arrivierte Archäologin und Ausgräberin. Und ist nicht so, dass du darfst jetzt mitmachen, weil du so leicht bist.
Das fand ich ja auch lustig.
Und ein kleiner Seitenhieb, also in Österreich durften Frauen schon viel früher Archäologie studieren.
Durften sie?
Ja.
Das habe ich jetzt nicht erwartet. Ja, okay.
Weil nämlich ich habe in Graz an der Uni die ersten 2 Archäologinnen, die fertig machen, 1910. Das
Schau.
Sind 2 Schwestern, heißen Anetolitska Baldershofen. Und die machen im selben Jahr Archäologie fertig. Die eine landet dann beim Staatsarchiv und die andere landet auf der Universitätsbibliothek in Graz. Nicht als Archäologie-Jobs, aber...
Aber in den Bereichen.
In den Bereichen.
Cool.
Was ich sehr lustig gefunden habe, war... Also sie haben sich schon bemüht bei den Szenen, wo sie die Objekte in der Grabkammer finden, wie sie diese Goldobjekte freilegen. Das war schon... nett gemacht zum Teil. Also,
war das gut gemacht?
Es war gut gemacht. Also ich habe dir immer gesagt, bitte kannst du mal stoppen, damit ich schaue, was das jetzt gerade ist. Zum Beispiel der Stuart Piggott hält dann einmal in die Kamera so, schau, was ich gefunden habe. Und das, wenn man weiß, das ist die Schulterspange vom Gewand.
Okay, okay.
Mit diesem Gold- und Granateinlagen.
Yeah.
Oder dann diese große Anastasius-Platte, diese große Silberplatte wird freigelegt.
Anastasius-Platte, okay.
Ja. Vom oströmischen Kaiser Anastasius gestempelt. Das
Ach
heißt, man
so.
Kann die sehr gut datieren.
Oh, voll arg, dass das da drin ist.
Ja, es ist ein unglaubliches Konglomerat.
Sie
Finden.
Findet was? Was
Sie
ist
findet
das Ding?
Einen Teil des Schwertes.
Ah.
Und zwar ist es vom Schwert Bommel, also von dem unteren Teil, ein gold- und granatverziertes Stück. Und dann kommen ja weitere von denen noch raus. Also es sind extrem viele Goldobjekte, es sind so über 100. Und dann gibt es ja auch noch, jetzt nicht die Münzen mitgerechnet, dann gibt es die Szene, wo der Basil Brown diese merowingische Goldmünze findet und dem Charles Phillips unter die Nasen hält. Also ich glaube, das ist ein merowingischer Treffmiss ist.
Die hatten ja keine Geldprägung, nein, das geht so gar nicht.
Und wie er sich dann unter der Lupe anschaut, wird dann so, they had culture, they
das
had
so,
art, they had money.
Das war so witzig, they had culture.
Da hat er sich so gefreut, dass das keine Barbaren sind in den Dark Ages.
Das hat er auch immer wieder betonen müssen, auch bei seiner Ansprache dann.
Ja, es ist natürlich klar, bis zu diesem Zeitpunkt schaut es mit den Dark Ages, also mit der Zeit nach dem Abzug der Römer um 400 bis zur wirklichen angelsächsischen Besiedlung beziehungsweise bis zu dem, was man weiß mit Alfred the Great, schaut es ein bisschen düster aus.
Darum Dark Ages.
Deshalb Dark Ages.
Haben wir das schon festgelegt? Wo datieren wir das hin, das Schiff jetzt?
Okay, das haben wir noch nicht gesagt, weil es wird nicht so richtig angesprochen im Film.
Nein, glaube ich nicht.
Es wird einmal erwähnt, es ist 6. Jahrhundert
mit den
Münzen.
Ja.
Aber das stimmt nicht. Also man kann es über denjenigen, von dem man sagt, dass er bestattet ist, kann man es aufs Jahr 625 ungefähr datieren.
Okay.
Weil nämlich die Münzen, die gefunden worden sind, also in so einer Geldbörse, sind 40 Münzen und ein paar Goldbarren in Miniaturform gefunden worden. Und man nimmt an, dass diese Goldmünzen die Bezahlung für die Ruderer des Schiffes sind, weil es sind 40 Stück. Und man nimmt an, dass das Schiff 40 Ruderer hatte. Und dann gibt es noch die Goldbarren für den Steuermann und für noch 2 Leute. Also ziemlich coole Geschichte.
Ziemlich genau, also man weiß auch, wer diese Persönlichkeit war, die da begraben.
Also es gibt relativ früh die These, dass es ein Herrscher namens Redwald ist. Redwald ist angelsächsischer König im Bereich von East Anglia. Das ist der Bereich von East Anglia, wo wir da in Southern, Eastern Suffolk sind. Und man kennt über Erzählung bzw. Königslist die Herrscher dieser Zeit. Und Redwald ist genau ein Herrscher, der eben 624, 625 stirbt. Und von den Prägedaten der Münzen her würde das sehr gut passen, dass er das eigentlich ist, der da bestattet ist. Aber das kommt im Film nicht raus und es spielt da nicht wirklich eine große Rolle drinnen. Es ist eine wichtige Persönlichkeit, es muss ein Herrscher gewesen sein. ich muss ja wirklich das Geständnis machen, zum Schluss da diese Szene, wo sie die wirklich schon todkranke Carrie Mulligan in dieses Schiff reinlegen.
Das war schon
berührend. Und der Sohn erzählt, wie er zu den Sternen fliegt. Der Sohn ist nämlich ein ziemlicher Raumfahrer-Fan.
Ja,
das und er sagt, die Königin muss jetzt drauffliegen, weil die Königin ist das Schiff.
Ja.
Und weil der König ist nach oben, da sind mir die Tränen runtergeschossen. Sein.
Das war schon sehr schön.
Ich dachte, das muss jetzt nicht sein, dass ich beim Archäologiefilm rehe. Na bitte. Jentl, okay. Weiß ich ja schon. Wenn sie anfängt mit Papa, can you hear me?
Ja.
Oder das Ende, wo sie am Schiff steht und nach Amerika fährt. Na bitte, jedes Mal heulen.
Okay, apropos das, Schiff, ja.
Voll. Apropos Schiff wieder. Ja.
Ja.
Und nicht die Titanic.
Das auch. Die Schiffe und ihre Tränendrüsen, gell?
Das liegt am Wasser. Ich glaube, die Schiffe sind so nah am Wasser gebaut.
So dass nah am Wasser gebaut. Oh mein Gott. Das Wortspiel.
Ja. Einen Kritikpunkt muss ich anbringen. Das ist etwas, was mir nicht gefallen hat. Das ist dieser Charakter des Rory Lomax.
Erzähl mir vom Rory.
Der Rory Lomax ist ja der Helfer und Fotograf und der Cousin von der Edith Pretty. Deshalb wird er eingeflogen für die Grabung.
Ja, er ist auch sehr pretty. Ja.
Er ist sehr pretty. Ja. Deshalb ist ja der Love Interest von der Lily James. Mhm. Spoilers.
Spoiler.
Aber das wirklich schade ist, das ist schon im Buch drinnen, dass es eine viel interessantere Geschichte geben würde, wenn man wirklich sagt, wer die Fotos von dieser Grabung gemacht hat.
Er hat sie nicht gemacht.
Er hat sie nicht gemacht, weil es ihn nicht gibt, weil es ein fiktiv ist.
Wer hat sie gemacht?
Es waren zwei Freundinnen, zwei Lehrerinnen aus der Umgebung, nämlich Mercy Lack und Barbara Wagstaff. Die haben alle Fotos gemacht. Die waren Amateurfotografinnen, waren aber sehr gute Fotografinnen.
Ja.
Und sie haben über 400 Fotoaufnahmen gemacht und es gibt auch einen Schmalspurfilm davon.
Ach, voll gut. Weil die Fotos sind auch gar nicht so schlecht. Also ich habe ein paar so im Internet gesehen.
Ja.
Und die sind wirklich gut.
Ja.
Die sind sehr detailliert und sehr, also das Schiff sieht man voll schön. Ja. Und, ja.
Also die Fotografiegeschichte ist etwas, was erst nach Ende der Grabungen passiert. Also die Grabungen sind Ende Juli aus und dann im August 39 wird das Ganze fotografisch dokumentiert.
Mhm.
Und dann wird das Schiff gesichert, damit es eben wieder zugeschüttet werden kann, weil eben die Nähe zum ausbrechenden Krieg natürlich nahe ist. Und da werden natürlich alle Leute abgezogen, weil sie an die Front müssen etc. Wobei Front in England zu dem Zeitpunkt ist eigenes Thema.
Die kommt erst ein bisschen später.
Ja, genau, die kommt erst ein bisschen später, aber dann kommen die Flugzeuge rüber.
Mr. Chamberlain.
Das ist auch etwas, was ein bisschen komisch ist und vielleicht kann mir der eine oder andere von den Fachkollegen, die das hören, ein bisschen weiterhelfen. Also der Basil Brown verwendet blaue LKW-Plastikplanen zum Abdecken der Grabung.
Da wollte ich dich fragen, ja, ob das...
Das sind die gleichen Planen, die wir heute auch verwenden.
Ja.
Ich glaube nicht, dass die 1939 schon gegeben hat.
Vor allem, sie haben ja auch alles, soweit ich das so im Kopf habe, alles Plastik eingezogen, weil sie das gebraucht haben, wenn sie eins gehabt haben.
Ja.
Das weiß ich nur, weil es einen Mangel an Strumpfhosen gab, ein Nylon.
Mhm.
Ich weiß nicht, wo ich das gehört habe bei irgendeinem Fashion-Ding oder so, ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber ich weiß noch, dass es einen Mangel an Nylon gab und ich glaube nicht, dass es diese blauen Planen in der Menge gab zu der Zeit.
Ich glaube es nämlich auch nicht. Also
ja.
Vielleicht kann mir da ja jemand weiterhelfen, aber ich weiß, wir verwenden die Planen heute auch noch auf der Grabung. Es ist ein super, vor allem sie haben diese verstärkten Metallringe, das heißt, man kann sie wirklich niedernageln, so was er ja macht. Aber ja,
Zudem hätte ich auch noch eine Frage. Weil er macht das ja, weil es anfängt zu schütten, so arg, so zu regnen. Und da hat er das Schiff schon ausgegraben gehabt, teilweise.
Mhm.
Teilweise oder schon ganz? Ich weiß es gerade nicht, ich habe es nicht im Kopf.
Nein, das war nur teilweise. Er war dann auch allein.
Ja, genau. Stimmt, ja, genau. Und man sieht das Schiff eigentlich und es ist mehr ein Abdruck von einem Schiff, weil das Holz ja eigentlich schon verrottet ist zum größten Teil. So, aber es regnet gerade und es ist alles gatschig und sandig und er gurkst da immer dumm und tritt. Wie genau ist nach dem Regen immer der Schiffabdruck immer noch da?
Gar nicht.
Okay.
Also das kann nicht da gewesen sein, weil das ist einfach weg. Ja. Wenn, also entweder hat er eh alles abdeckt gehabt und wollte nur noch irgendwelchen Rest sichern, oder sie haben das einfach nicht berücksichtigt oder es hat vielleicht nie geregnet. Ich weiß nicht, wie das...
In England!
Eben.
Komm.
Aber ich meine, das ist natürlich auch ein dramatischer Moment. Ach, der Regen, er muss ja dann vielleicht nochmal verschüttet werden und dann kommt der Rory Lomax und zieht ihn da aus. Und dann, weil sonst sind sie ja ziemlich akkurat mit diesen, sie legen die Bretter auf den Gehwegen, damit die Leute nicht versinken.
Ja.
Oder auch die Szene, wo im Schiff die Planken oder die Reste der Planken freigelegt werden und die liegen am Bauch auf irgendwelchen anderen Holzplanken und putzen nach unten.
Das war eine lustige Szene, wie er da winkt aus von seiner Planke aus.
Kann ich nur sagen, habe ich es selber gemacht.
Ja.
An Holzboden einmal freigelegt. Das war zwar Neuzeit-Holzboden, aber ich bin trotzdem auf dem Holzbrett, auf dem Holzbogen drüber geschwebt.
Ja.
Und ich habe dann so Kreuzweh gehabt.
Das glaube ich. Cobra, aber für 8 Stunden.
Boah, ja.
Cobra Pose.
Boah, fürchterlich.
Okay, wo waren wir? Entschuldigung, ich habe mich abgelenkt.
Irgendwo im Regen.
Im Regen sind wir gelandet.
Also Regen ist immer wieder gewesen.
Ja.
Sonst war's auch, ist mir aufgefallen, sehr oft neblig. Man hat immer diese Nebeleinstellungen gesehen und immer gedacht, es fängt eigentlich im April, Mai sowas an und das läuft dann bis September rein und es ist immer neblig.
Es ist wurscht, dort ist immer neblig und regnerisch, glaube ich.
Ja, es ist, der Fluss ist ja in der Nähe, der Deben River.
Eben, da geht es so runter und das ist...
Und da erklärt der Basil Brown ja dem Robert, dem kleinen Sohn von der Mrs. Prettier, dass sie das Schiff darüber getragen haben, von dem Fluss rauf. Und dann waren es ganz viele Leute, die es hingezerrt haben und dann dabei gestattet haben. Also, es ist sehr stimmungsvoll. Es ist eine sehr nette Zeichnung von Basil Brown, der eben halt kein studierter Archäologe ist, sondern Ausgräber, der aber auch sehr lange Grabungserfahrung davor und auch danach noch immer hat fürs Ipswich Museum, auf vielen Ausgrabungen dabei ist, eigentlich einen guten Ruf hat, auch als Astronom einen guten Ruf hat, aber in Bezug auf die Archäologie eher nur so am Rande immer wieder auftaucht, weil er nie ein Co-Autor zum Beispiel bei Büchern ist.
Also er hat keine Werke geschrieben eigentlich.
Keine archäologischen, er hat diese astronomischen.
Ja, genau.
Aber archäologisches hat er nichts gemacht.
Aber er war trotzdem ein wichtiger Bestandteil.
Komplett.
Der Szene, auf jeden Fall.
Was ja auch erwähnt wird, ist die Sache mit diesem Inquest. Also dieser, wem gehören die Funde? Das ist ja ein großes Thema immer.
Ja.
Und ich finde es das super, dass sie das so mehr in der Winde oft gemacht haben, dass das nicht diese Verhandlung nicht ausgespielt wird. Dass sie bekommt, Edith Pretty bekommt ja die Rechte an den Funden zugestanden. Weil wenn das nicht so der Fall gewesen wäre, wäre es an die Krone gefallen.
Okay.
Wenn es ein Treasure ist, gehört es der Krone.
Ah, ich
verstehe. Wenn es kein Treasure ist, gehört es ihr.
Alles klar, okay.
Und das ist so lustig auf der Party. Ich meine, die Archäologen, also wirklich Archäologen kommen nicht gut weg. Ausgräber ja, Archäologen nein.
Nein, nicht so, nein.
Weil sowohl das Ipswich Museum als auch das British Museum, können wir bitte die Funde haben.
Wie die Haie.
Unglaublich.
Ja.
Das war nicht ganz optimal, aber es kann passieren.
Man will halt den Schatz.
Man will halt das kann, weil andererseits, sie entscheidet sich ja dann dafür, sie dem British Museum zu schenken.
Genau, damit so viele Leute sehen können wie möglich.
Genau, das ist auch wirklich ein guter Grund und vor allem British Museum, ich glaube, das haben wir ja in der Folge mit dem Warren Cup kurz erwähnt, ist es ja gratis, dass du dir die Funde anschaust.
Genau, ja.
Das heißt, das ist für die Öffentlichkeit zugänglich. Ich weiß gar nicht, ob die Museen im Moment offen haben oder zu haben.
Ich glaube, die haben nicht offen. Weiß ich nicht. Schreibt es uns. Sagt uns was.
Genau, sind Museen dort in England offen oder nicht? Aber,
sind sie bei uns offen? Ich kenne mich nicht mehr
Montag.
Aus.
Also ab heute von der Folge sind sie wieder offen.
Schaut, geht's in Museen, liebe Leute.
Schaut euch die Schöckl-Ausstellung an.
Ja, zum Beispiel.
Zum Beispiel.
Und dann geht's auf den Schöckl. Wenn es schöner wird.
Vielleicht noch kurz zu den Grabungen nach dem. Also die Funde kommen ins British Museum, werden dann, also 39 gleich, werden dann, also ich habe eine Quelle gefunden, ich habe geschrieben, 1940 werden sie erstmals kurz präsentiert, also mitten im Krieg. Und dann kommen sie in einer Tube Station, in die Aldwych Tube Station und werden die ganze Zeit des Krieges dort eigentlich aufbewahrt im Untergrund. Wie die meisten Funde eigentlich aus den Museen. Und nach 45 beginnt man dann erst die Funde wirklich zu analysieren. Das heißt, man hat eigentlich nicht wirklich gewusst, was man alles gefunden hat. Einzelne Stücke hat man erkannt, aber einige Teile, wie wir sehen werden, nicht. Und es gibt dann noch Nachgrabungen 1965 bis 1971. Da gräbt man noch einmal direkt in dem Grabhügel nach und findet noch ein paar Teile in der Grabkammer selbst. Also die ist noch nicht ganz freigelegt gewesen.
Weil sie es eilig gehabt haben.
Und man hat gesehen, dass es große Schäden beim Schiffsumriss gibt, obwohl er abgedeckt war mit Leintüchern und mit Fahnen. Das hat Basil Browner noch gemacht. Aber sie haben während des Zweiten Weltkriegs ein Trainingslager für Soldaten in dem Areal gehabt. Also nicht optimal. Es gibt dann die Grabungen, leiten dann Rupert Bruce Mitford, der macht auch die große Gesamtpublikation aller Funde. Und dann gibt es noch von 83 bis 92 Grabungen von Martin Carver, der das gesamte Areal nochmal anschaut. Und der findet auch jüngere Bestattungen und auch ein bisschen ältere. Also er findet Hingerichtete, insgesamt 39 Hingerichtete. Man hat nämlich im 10., 11. Jahrhundert dort in die alte Begräbnisstätte eine Galgenstätte de facto hinbaut. So was wir mit der Silvia, mit der Richtstättenarchäologie gehabt haben.
Genau, ja.
Und die haben die Leichen auch dort verscharrt. Nur bei ihnen sind keine Skelette erhalten blieben, sondern aufgrund des aggressiven Sandbodens nur die Umrisse der Leichen. Das sind diese Sandbodies. Und ein bisschen Spoiler, es gibt diese eine Szene, wo sich der Basil Brown in der Nacht auf das, in die Grabungsstelle reinlegt und da liegt er da wie einer von den Sandbodies.
Oh mein Gott. Auch wieder Foreshadowing? Ich weiß nicht genau.
Ja, was nicht.
Ich weiß nicht, ob sie das absichtlich gemacht haben oder ob das gerade so... Ja.
Aber es gibt eben diese älteren Gräber auch, das heißt, man ist draufgekommen, es ist ein älterer Friedhof, der so im frühen 6. Jahrhundert, vielleicht Ende 5. Jahrhundert noch beginnt und dann für das 7. Jahrhundert eine reiche Begräbnisstätte von Königen ist. Das heißt, die Vorfahren dieser Könige haben sich dort auch schon bestattet. Das heißt, das ist praktisch eine Dynastie und dann verfolgt das Ganze und dann gibt es die Hinrichtungsstätte und dann das Trainingslager im Zweiten Weltkrieg.
Und dann das Trainingslager, okay. Es wurde auf jeden Fall gut genutzt.
Ja.
Die Hügel.
Definitiv. Ja. Man kann sich hinter den Hügeln auch gut verschanzen und so.
Oh je.
Na, vielleicht auch nicht.
Ja. Also was ich noch witzig fand, wenn man über Sutton Hoo redet, dann sieht man ja immer den Helm. Du weißt, was ich meine, den Helm.
Der Helm.
Aber der war jetzt nicht sehr präsent in dem Film.
Nein, der ist gar nicht vorkommen.
Nein, weil?
Weil zu dem Zeitpunkt, wie die Ausgrabung war, hat man nicht gewusst, dass man einen Helm gefunden hat. Schlicht und ergreifend, weil der Helm einfach in mehrere tausend Einzelfragmente zerstört war. Und man erst ja nach 1945 angefangen hat, die Funde generell anzuschauen, die man rausgekitzelt hat.
Vorher in dieser Underground Station war.
Genau, es könnte jetzt vielleicht der Hinweis drin sein, weil der Stuart Piggott sagt, er muss ins Labor fahren.
Okay.
Und er muss irgendwas Eisernes untersuchen gehen. Wahrscheinlich haben sie das nicht ins Labor gebracht, die zwei.
Könnte alles gewesen sein.
Könnte alles gewesen sein, könnte auch ein Teil von der Rüstung gewesen sein oder sonst was.
Okay.
Aber der Helm selbst ist ja eben aus mehreren tausend Kleinfragmenten zusammengesetzt worden und man hat ja Teile noch in diesen Nachgrabungen in den 60ern und beginnenden 70ern gefunden.
Weil sie nochmal nachgraben haben.
Und es gibt eine erste Rekonstruktion, die ist aus den 50er Jahren und da schaut der Helm anders aus. Und so wie er heute ausschaut, schaut er erst seit 1971 aus, wo sie einfach alle Teile zusammengefügt haben.
Was für eine Arbeit das gewesen ist.
Ja.
So viele kleine Teilchen, dass man überhaupt erkennt, dass das ein Helm war, ist halt faszinierend.
Ja, das stimmt.
Ja.
Und es gibt vom Helm ja auch eine sehr nette Rekonstruktion und die werden wir ja auch in den Blog reinstellen.
Okay.
Es hat eine Rekonstruktion der Royal Armouries gegeben für den Helm. Und die haben den Helm hergenommen und die Fragmente und auch noch andere Fragmente, beziehungsweise einen Helm oder mehrere Helme, die in Schweden gefunden worden sind.
Ah ja.
Und warum Schweden?
Vikings.
Bisschen früher als Vikings. Aber man nimmt an, dass ein Teil der Leute, die eben in East Anglia sich angesiedelt haben, aus Mittelschweden gekommen sind. Aus dem Bereich, aus einem Ort, der heißt Vendel mit V.
Den Kasten habe ich.
Ja, es gibt einen Ikea-Kasten.
Nein, das war ein Scherz.
Okay. War es das? Es gibt ja alles.
Das kann sein. Ich vermisse Ikea.
Bisschen schon. Die Köttbullar.
Ach, Anyway, ja, anyway. Mittelschweden.
Es gibt eine eigene Kulturstufe in der Zeit, so im 6. 7. Jahrhundert, das ist die Wendelzeit. Mhm. Da gibt es Schiffgräber, so wie das in Sutton Hoo, mit reicher Bestattungen und auch mit Ausrüstungsgegenständen, die sehr ähnlich sind, wie zum Beispiel dem Helm und auch dem Schild, den es aus Sutton Hoo gibt. Mhm. Und bei dem Helm aus Sutton Hoo, das ist ja sehr interessant, wenn man sich die Rekonstruktion anschaut. Einerseits, wir haben so verschiedene in Treibarbeit gestaltete Reliefs, die umlaufen in so kleinen quadratischen Feldern. Und das sind verschiedene Darstellungen, die immer wieder vorkommen. Das sind meistens Kriegerszenen. Mhm. Es sind Krieger zu Pferd, es gibt Krieger zu Fuß, es gibt Kampfszenen, es gibt gefallene Feinde. Eine von diesen Reitszenen ist, da reitet der Krieger über einen anderen drüber. Mhm. Es gibt ein paar Waffentänzer, das sind die über den Augenbrauen zum Beispiel. Ah. Die haben so komische Hörnerhelme noch dazu.
Yeah, yeah.
Also vielleicht hatten Wikinger doch die Hörnerhelme.
Ein paar sicher.
Oder es sind einfach irgendwelche schamanistischen Interpretationen.
Vielleicht.
Alles möglich. und es gibt dann auch noch die Wangenklappen, wo diese Teile vorhanden sind mit diesen Darstellungen. Und was bei dem Helm in Sutton Hoo, finde ich, am auffallendsten ist, ist das Gesicht selbst. Weil wenn man einfach nur kurz hinschaut, denkt man sich, boah, da ist ein Typ mit einer prägnanten Nase und einem Schnurrbart.
Er hat ein kleines Bärtchen,
Er hat ein kleines Bärtchen. Und wenn man genauer schaut, sieht man, das ist alles irgendwie so zusammen. Also dann gibt es noch diese Augenbrauen, die komplett prägnant in Gold gearbeitet sind. Und dann gibt es so einen Kopf oben, einen Kopf, der von hinten rüberkommt.
Oh mein Gott.
Und wenn man sich das genauer anschaut, sieht man, dass das ein Drachen ist, der von hinten über die Schellkalotte drüber geht, der auf einen anderen Drachen trifft, der von unten kommt. Vogel oder Drache, da gibt es Streitereien, ob das jetzt...
Aha.
Es ist keine Ente, auch wenn es... oder ein fliegendes Schnabeltier oder sowas. Und das, was praktisch unten so die Flugsteuerung, Federn sind, das ist das Bärtchen.
Ja, lustig, das habe ich gar nicht erkannt.
Und die Augenbrauen sieht man auch noch, die sind anders. Das sind nämlich...
Krokodile?
Eber.
Oh.
Das sind Eber.
Okay.
Und da sieht man, dass zusätzlich, also der Helm selbst ist aus Eisen und Zinn und Bronze, Gold und Silber gearbeitet. Bei den Augenbrauen sieht man auch, dass zusätzlich rote Schmucksteine eingesetzt sind und das sind Granate.
Schau.
Und Granat und Gold, das sind zwar Bestandteile, die zur Zeit der Völkerwanderungszeit immer wieder extrem oft bei Schmuckstücken oder bei Waffen auftauchen.
Mhm.
Meistens in dieser Cloisonné-Technik, das heißt, wir haben Schmuckzellen aus Gold, die mit Schmucksteinen gefüllt werden, meistens Granate oder Glasfluss oder so. Und deshalb wirkt es also extrem schön. Und auch zum Beispiel das Schwert hat also einen Griff, wo diese eingelegten Steine sind.
Und für Archäologen und Innen auch sehr dankbar, weil alles, was sie aus dem Film ausgegraben haben, und es war Gold, war schon so shiny.
Ja.
Gut. Es war ein Film. Aber du hast auch gemeint, das ist meistens so im Gegensatz zu Silber, dass so schwarz dann eher ist.
Also Silber korrodiert einfach sehr stark in der Erde und wird schwarz. Das heißt, das musst du reinigen.
Hm.
Und Gold bleibt einfach relativ gut erhalten. Und man soll es ein bisschen halt reinigen und so weiter, aber es ist immer noch schön.
Hm.
Also da muss man nicht allzu viel tun. Hm. Nicht im Gegensatz zu Eisen oder irgendeinem Buntmetall wie Bronze oder so, das einfach komplett grausig wird mit der Zeit.
Voll. Ja.
Ja, den Redwald habe ich ja kurz erwähnt.
Mhm, hast du.
Der eben wahrscheinlich derjenige ist, der in diesem Schiff bestattet worden ist oder auch nicht. Da gibt es nämlich einen Streit. Ist das jetzt wirklich eine Begräbnisstätte, weil es wurden keine Reste von einer Leiche dort gefunden? Weder Leichenbrand noch irgendwelche anderen Überreste. Aber ich habe schon gesagt, das ganze Erdreich ist sehr säurehaltig, das heißt, das hat eigentlich alles zersetzt. Es gibt Hinweise, dass dort etwas Organisches gelegen ist. Das könnten aber auch Spielfiguren gewesen sein.
Ja.
Das heißt, man weiß es nicht. Es könnte genauso gut sein, dass das ein sogenannter Kenotaph war. Das heißt, eine Pseudo-Begräbnisstätte, also eigentlich eine Gedächtnisstätte für den König.
Ah, okay.
Mhm. Aber man weiß es leider nicht. Nur es ist super, dass man ihn mit einem Namen verbinden kann.
Mhm.
Eben mit der Zeit 624, 625. Und das ist ja eigentlich dann auch wieder der Hinweis drauf, dass das der Tutanchamun von Großbritannien ist.
Ja, ja, genau. Also ich würde sagen, uns hat der Film echt gut gefallen, weil er nicht nur die archäologische Seite erzählt, auch toll mit den Funden hin und her, sondern auch ein bisschen die persönlichen Geschichten von den Leuten, mhm. auch wenn sie manchmal fiktiv waren, aber es ist trotzdem schön, das einfach mitzubekommen, glaube ich, die menschlichen Geschichten dahinter. Auf jeden Fall danke fürs Podcasten mit mir, danke fürs Zuhören an alle. Ich würde noch ganz kurz erwähnen, die heutige Episode wurde von der Johanna Wenzel eingesprochen und sie hat auch einen Podcast, der mir sehr gut gefällt, weil es geht um Storytelling im Marketing und er heißt Kein Schmarrn, wenn ihr euch das anhören wollt, falls euch sowas interessiert, ist jetzt nicht so, nicht so der übergreifende Ding hier, aber ich finde es sehr schön und sehr interessant, die Gäste sind alle sehr toll.
Und wenn ihr uns hören wollt, dann könnt ihr das eben auf Spotify, auf Deezer, auf Google Podcast, auf podcast.de und auf TuneIn immer unter dem Schlagwort Artefakte erzählen.
Und falls ihr Kommentare oder Lob oder Kuchen für uns habt, am besten schreiben auf artefakte_erzählen@gmx.at oder folgt uns auf Facebook und Instagram und schaut bei unserem Blog vorbei.
Hast du wirklich Kuchen gesagt?
Ja. Ah. Willst du Kuchen?
In Anlehnung an das, was Charles Phillips gesagt hat. They had money, they had
culture.
They had cookies. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche und wir hören uns dann wieder in 2 Wochen.
Baba.